Ihr Lieben, ich möchte am Anfang einen Bibeltext lesen aus Epheser 2. Und ich möchte uns einladen, dass wir kurz zusammen aufstehen, währenddessen wir das Wort Gottes hören. Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Verse 19 bis 22. Da heißt es: Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen zu uns reden möchtest. Danke, dass dein Wort uns aufbaut, uns erfrischt, uns ermutigt, uns auch herausfordert und ermahnt. Und wir wollen wirklich unsere Herzen weit machen. Wir wollen hungrig sein nach dir. Und dir danken, dass du mitten unter uns bist. Die ganze Gemeinde sagt: Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. Wir sind Gottes Haus, wir sind Gottes Familie. Stell dir eine Fußballmannschaft vor, in der nur Stürmer spielen. Kein Torwart, keine Verteidigung, kein Mittelfeld. Stell dir eine Firma vor, in der nur Buchhalter arbeiten. Stell dir ein Haus vor, das nur durch Klempner errichtet wird. Oder eine Familie, die nur aus Müttern besteht. Es wäre eine Fußballmannschaft, die jedes Spiel verlieren würde, weil alle stehen nur vor der Mittellinie und warten, bis sie den Ball bekommen. Es wäre eine Firma, die bankrott gehen würde. Es wäre ein Haus, in dem vielleicht die Toilettenspülung funktioniert, aber die Wände krumm sind und man es nicht einschalten kann. Es wäre eine Familie, die aussterben würde. Und genauso würde es schief gehen, wie wenn wir meinen, dass Gott sein Haus nur durch Prediger baut. Wir gehören zu Gottes Familie. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wenn du dich hier mal ein bisschen umschaust, aber wir sind unfassbar verschieden. Unterschiedliches Alter, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Nationalitäten. Wir sprechen sogar unterschiedliche Sprachen. Wir haben unterschiedliche Interessen. Wir haben unterschiedliche Gehaltszettel. Wir haben unterschiedliche Musikgeschmäcker. Und genauso muss es sein. Genauso muss es sein, weil wir Gottes Familie sind. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber du konntest dir deine Familie nicht aussuchen. Du wurdest einfach hineingeboren. Und ob du es hören möchtest oder nicht, aber deine Familie konnte sich dich auch nicht aussuchen. Und in jeder Familie gibt es komische Familienmitglieder. Und das Interessante ist, dass du denkst, dass andere komisch sind und andere denken, dass du komisch bist. Das hat Familie so an sich. Ey, dreh dich doch mal zu deinem Nachbar um und zu dem Nachbar, der nicht dein Ehepartner ist, und sag ihm: Dich habe ich mir nicht ausgesucht. Aber ich will dich trotzdem. Aber ich liebe ihn trotzdem. Überhör dich und setz das. Ist doch schön, wenn so eine Wertschätzung mal die Leute spielen wollen. Okay, ihr könnt auch sitzen. Wir lassen das gehen. Wir gehören zu Gottes Haus. Eine kleine Erinnerung: Wir gehören zu Gottes Haus. Die Gemeinde von Jesus ist kein Gebäude, das du betrittst. Es ist kein Verein, für den du dich anmeldest. Wir sind die Gemeinde von Jesus. Du besuchst nicht die Gemeinde, sondern du bist die Gemeinde. Du gehörst zu Gottes Haus. Und hier heißt es in Epheser, was wir gerade gelesen haben: Du bist in dieses Bauwerk eingefügt. Christus fügt dich ein. Er sucht die Stelle aus, wo du als lebendiger Stein deinen Platz hast. Lebendiger Stein heißt es in einem anderen Bibelvers. Als ein lebendiger Stein. Nicht als ein toter Stein, sondern ein lebendiger Stein. Johannes hat letzte Woche darüber gesprochen. Solange ich atme, möchte ich Gott dienen. Ihr Lieben, die junge Generation ist nicht dazu da, um die alte Generation zu ersetzen, sondern um sie zu verstärken. Wir sind Familie. Auch wenn du weiße Haare auf deinem Kopf hast oder vielleicht keine mehr. Die Rolle ändert sich, aber der Auftrag bleibt gleich. Und was ist eine Familie ohne geistliche Großväter und Großmütter? Wir brauchen uns. Und Gottes Familie, Gottes Haus wird in der lokalen Ortsgemeinde sichtbar. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Die Bibel sagt über die Gemeinde, dass wir das Bollwerk der Wahrheit sind. Und wir sind gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern weltweit, sind wir eine Großfamilie. Aber Gottes Familie wird im Kleinen sichtbar. Ich beweise es dir. Wem ist schon mal aufgefallen, dass das Neue Testament zu einem großen Teil aus Briefen besteht? Das sind viele Briefe, gell? Die Paulus an Gemeinden schreibt. Und pass auf, einen Brief habe ich noch nicht gefunden. Den Brief an die weltweit globale Gemeinde von Jesus. Diese Briefe sind adressiert an lokale Ortsgemeinden. An die Gemeinde in Korinth, an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde in Galatien und wie sie alle heißen. An lokale Ortsgemeinden. Gottes Familie wird in der Ortsgemeinde sichtbar, in die du durch Christus eingefügt bist. Das finde ich auch ein interessanter Gedanke, weil es gibt viele Leute, die sagen, so, die gehen auf Gemeindesuche und suchen sich eine Gemeinde aus. Biblisch ist es so, dass Jesus den Ort aussucht, wo er dich einfügen möchte. Das heißt, wenn du auf Gemeindesuche bist, dann hör auf, die Gemeinde zu suchen, die deine Bedürfnisse stillt, und fang an, Gott zu fragen, wo er dich einfügen möchte, wo dein Platz ist und wo du dienen darfst und auch bedient werden darfst. Wisst ihr, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren bin ich jetzt in dieser Gemeinde. Und ich wurde schon gefragt, ob es nicht besser wäre, wenn ich mal in eine andere Gemeinde gehen würde, um was anderes zu sehen. Was? Gemeinde ist doch kein Restaurant, wo ich je nach Gusto mal hingehe. Gemeinde ist Familie. Ihr seid meine Familie. Ich bin hier, weil Gott mich eingefügt hat. Und die schlechte Nachricht ist die, oder die gute, du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest. Ihr habt mich so lange an der Backe. Nicht, wie lange ich Lust habe. Die Tage kommen und gehen. Sondern so lange, wie Gott mich hier haben möchte. Sorry. Familie, beides Familie ist. Und weißt du, wenn du noch nicht Teil der Ortsgemeinde bist, dann frag Gott, wo er dich haben möchte. Und dann pflanz dich ein. Werde Teil. Bring dich ein. Wir sind eine Familie. Das heißt, du darfst, auch wenn du nicht im Begrüßungsteam bist, Menschen willkommen heißen. Weil es hier deine Familie ist. Du darfst die Spülmaschine ausrollen. Du darfst mit anpacken, du darfst helfen, du darfst zu Tisch kommen und essen, du darfst zuhören, du darfst andere voranbringen. Wie es in der Familie halt läuft, oder? Und du darfst in den Gottesdienst kommen. Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie sich's manche angewöhnt haben. Euch betrifft es nicht, ihr seid ja alle da. Aber ihr Lieben, Sonntags feiern wir Gottesdienst. Wenn du nicht im Urlaub bist oder wenn du nicht krank bist, dann probier zu kommen. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, wer Samstagabends feiern kann, der kann sonntags auch aufstehen oder in den Gottesdienst gehen. Das war manchmal mit wenig Stunden Schlaf stand ich hier. Aber ich habe probiert, da zu sein. Probier da zu sein. Probier dich zu committen in deiner Kleingruppe, in deinem Team. Und mach dich ein bisschen locker davon. Weißt du, du musst nicht alle Veranstaltungen mitnehmen. Du musst dich nicht verpflichtet fühlen, bei jeder Veranstaltung dabei zu sein. Vor allem, wir sind jetzt gerade noch in der Phase, wo wir mehr Veranstaltungen haben werden, wo mehr Angebot da ist. Und es ist nicht dazu da, dass du noch mehr Termine hast, sondern wir wollen mehr Möglichkeiten geben, weil es dann mehr Menschen gibt, die sich entscheiden. Versteht ihr? Deswegen, versucht da zu sein, aber bitte, macht ihr da irgendwie keinen Druck. Ich glaube, das ist wichtig. Weil ganz ehrlich, was erwarten wir von Menschen, die in die Gemeinde kommen? Du sollst in den Gottesdienst gehen, dann sollst du noch in deine Kleingruppe gehen, dann sollst du im Team mitarbeiten, dann sollst du zum Gebetsabend kommen, dann sollst du auf der Arbeit noch Licht sein und den Kollegen von Jesus erzählen, dann sollst du dich auch mit Menschen treffen, die Jesus noch nicht kennen. Unsere Woche hat einfach nur 7 Tage, oder? Deswegen lasst uns da mit einer Entspannung und trotzdem mit einer Verbindlichkeit gemeinsam unterwegs sein. Wir sind eine Familie und ihr habt einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist der absolute Kern. Er ist unsere Existenzberechtigung. Er bringt unsere Motivation auf den Punkt. Er ist die Quelle des Visionsbefehls. Er beschreibt, warum wir machen, was wir machen. Und dieser Auftrag geht in 3 Richtungen. Er ist so grundlegend und so einfach und so wichtig und so herausfordernd. Und ich lese dir vor, Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wir sind eine Familie und unser Auftrag ist Liebe. Unser Auftrag ist Liebe. Wir sollen lieben. Wir dürfen nicht nur lieben, sondern wir sollen lieben. Unser Gott ist Liebe. In 1. Korinther 13, ich sage es nur in meinen eigenen Worten, da steht sinngemäß: Du kannst die schönste Stimme haben, du kannst alle Erkenntnisse der Welt haben, du kannst übermenschliche Superkräfte haben. Aber ohne Liebe bist du nichts. Ohne Liebe ist alles wertlos. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Liebe ist sogar unser Name. Agape. Wer sich gefragt hat, was diese seltsamen Buchstaben bedeuten, Agape ist griechisch und bedeutet Liebe. Göttliche, bedingungslose Liebe. Ich war mal, als ich noch bei der Polizei war, war ich mal im Nachtdienst hier drin, um den Leuten von meiner Schicht das Gebäude zu zeigen. Und die sind aus allen Wolken gefallen, als sie kapiert haben, dass Agape eine Kirche ist. Der eine hat gemeint, ich habe gedacht, das wäre ein Nachtclub, sowas wie ein Lustig. Deswegen ist es mal gut, wenn wir erklären, du. Wir gehen in die Agape, du kannst ja so sagen, du, wir sind Christen, wir sind eine Familie, es ist ein Nachtclub. Wir heißen Agape und die Frage ist, steckt so viel Liebe drin, wie Liebe draufsteht? Und wir haben hier in dieser Serie dieses Symbol hier unten. Diese Hand mit den 3 Fingern. Mach mal so. Ich hoffe, das heißt nichts Blödes in Gebärdensprache. Nee, du musst es so machen. So. Also einer nach oben, der Daumen zeigt auf dich und der Mittelfinger zeigt so auf die andere, woanders hin. Und das ist das Symbol dafür, in welche Richtung unser Auftrag geht. Wir haben den Auftrag, dass wir Gott lieben. Nein, oben so nicht. Der Zeigefinger zeigt nach oben. Wir lieben Gott. Unsere Liebe geht nach oben. Darüber darf ich heute reden. Wir lieben uns im Sinne von wir lieben uns. Wir lieben einander. Darüber predigt Peter jetzt gerade im Gospel. Und wir lieben jeden Menschen. Das sind die 3 Richtungen, in die wir berufen sind zu lieben. Okay, ihr könnt eure Hände wieder runternehmen. Vielleicht wird das so unser neues Ding. Wenn es in Gebärdensprache nichts Blödes heißt, ich habe nicht recherchiert, ich mache es heute. So ein Gruß, Agape-Gruß. Erinnere dich dran, wir lieben uns und Gott und die Menschen. Und heute geht es darum, wir lieben Gott. Heute ist es kompliziert, oder? Und genau das sind die 3 Punkte der Predigt heute. Wir, ist der erste Punkt, habe ich ja schon drüber gesprochen. Wir als Gemeinde, als Familie, lieben uns ein bisschen über Liebe sprechen. Ist es okay? Ein bisschen über Liebe? Ein bisschen philosophisch heute. Was ist Liebe? What is love? Ich wollte alle, die 80er gefeiert haben, damit abholen. Ich weiß nicht, was mir gelungen ist. Ich kenne dieses Lied, weil meine Eltern halt immer neue Welle im Auto. Wenn du dieses Lied zu Ende hörst, What is Love, dann fällt dir auf, in diesem Großraumschlager von Hathaway findest du keine Antwort. Da ist keine Antwort drin. Und ich habe einen Zeitungsartikel gefunden die Woche über Liebe. Und ich fand ihn so gut, dass ich ihn gerne vorlesen würde. Ist es okay? Darf man einen Zeitungsartikel mal vorlesen in der Kirche, oder ist verboten? Wenn Witze erzählt werden dürfen, so wie letzte Woche, dann darf ich auch Zeitungsartikel vorlesen. Ich lese vor aus der Zeit. Und zwar heißt es hier, Liebe wird gern mit Verliebtheit verwechselt. Nur wenige schaffen es vom Stadium der Verliebtheit, in meinen Augen ein geschenktes Gefühl, auf die Ebene der Liebe. Eher eine Fähigkeit, hinaufzukommen, meint die Münchner Beziehungsexpertin Andrea Breun. Liebe ist demnach eine Fähigkeit, etwas, das man trainieren kann. Und laut Andrea Breun ist der erste Schritt dahin, die Liebe von den Forderungen des Egos zu befreien. Die meisten Menschen knüpfen Liebe an Bedingungen. Wenn du mich wirklich lieben würdest, wüsstest du. Oder ich liebe dich, solange du. Wichtig sei es, den anderen Menschen um seiner selbst zu lieben und nicht, weil er oder sie in bestimmte Muster passt oder gewisse Anforderungen erfüllt. Jemand zu lieben bedeutet, ich liebe dich nicht für das, was du hast, sondern für die Person, die du bist, sagt Andrea Breun. Außerdem passiere Liebe nicht von selbst im luftleeren Raum. Sie ist auch immer eins, eine Entscheidung. Fand ich richtig gut. Liebe ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Das heißt, deine Liebe kann wachsen. Wenn du hier bist und du denkst, oh Mann, ich würde gerne mehr lieben, gute Nachrichten für dich. Deine Liebe kann wachsen. Du kannst sie trainieren. Liebe kann sich in Gefühlen äußern, aber Liebe ist kein Gefühl, sondern vielmehr eine Entscheidung. Ich würde so auf den Punkt bringen, Liebe klingt nicht nur, sondern Liebe sieht immer auch nach etwas aus. Liebe ist etwas, was praktisch wird. 1. Johannes 3, Vers 18, da schreibt der Apostel Johannes, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Eine andere Bibelübersetzung, Schlachter, die lese ich am liebsten. Da heißt es, liebt in Tat und Wahrheit. Oder ich würde es heute so übersetzen, Liebe plappert nicht, Liebe packt an. Liebe ist etwas, was praktisch wird. Was sichtbar wird, was zum Anfassen ist. Weißt du, was nirgends in der Bibel steht? Das Wort wurde ein Konzept und wohnte unter uns. Das Wort wurde ein nettes Gedicht und wohnte unter uns. Sondern in der Bibel steht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus liebt uns vor, wie man liebt. Jesus lebt uns vor, wie man lebt, und er liebt uns vor, wie man liebt. Er zeigt, dass Liebe etwas ist, was zum Anfassen wird, was Fleisch wird, was sich nicht nur in unseren Motiven und in unseren Worten zeigt, sondern in allererster Linie in dem, was wir tun. Kennt ihr das, wenn ihr betet und es gibt irgend so eine Sache, die ihr nicht machen möchtet und dann sagt ihr so, Herr, ich kann das nicht machen, aber du kennst ja mein Herz. Du weißt ja, dass ich es eigentlich gut meine. So, ich würde es gerne, ich kann es jetzt nicht machen, aber Gott, du kennst ja mein Herz. Kennst du jemand? Weißt du, Gott kennt dein Herz, das ist richtig. Aber Gott kennt auch deine Werke. Ich habe was sehr Herausforderndes gefunden in Offenbarung, Kapitel 2, da schreibt Jesus Briefe an die Gemeinde. Das sind die sieben Sendschreiben. Jesus schreibt Briefe an sieben Gemeinden. Und wisst ihr, wenn jeder einzelne dieser Briefe startet, was bei jedem dieser Briefe in der Einleitung steht? Da heißt es nicht, ich kenne ja dein Herz, so, ich weiß, wie du es meinst, sondern da heißt es, ich kenne deine Werke. Erstes Sendschreiben, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen. Zweites Sendschreiben, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Drittes Sendschreiben, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Viertes Sendschreiben, ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Dienst. Fünftes, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Sechstes, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Siebtes, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Jesus fängt damit an, immer zu sagen, hey, ich kenne deine Werke. Ein kleiner Disclaimer heute Morgen für alle Menschen, die frisch im Glauben sind. Wir sind errettet aus Gnade. Amen. Durch den Glauben. Aus Gnade allein, nicht durch Werke. Für alle Menschen, die frisch im Glauben sind und für alle, die gerne Dinge falsch verstehen, die soll es auch geben. Deswegen, okay? Wir sind errettet aus Gnade. Und unsere Liebe zu Gott wird sichtbar. Nicht nur in netten Worten, nicht nur wie wir es in unserem Herzen halt meinen, sondern in unseren Werken. Liebe Blatt nicht, Liebe packt an. Ich fasse kurz zusammen. Wir sind eine Familie. Wir lieben Gott. Deine Liebe kann wachsen. Das ist Hoffnung auch für dich. Und Liebe ist immer wieder eine Entscheidung. Und Liebe wird praktisch. Und wir zeigen unsere Liebe auf unterschiedliche Art und Weise. Und jetzt pass auf. Wenn du jemanden liebst, wenn du jemanden deine Liebe zeigen möchtest, dann kommt es nicht darauf an, was du gerne magst oder was du gut kannst, sondern was die andere Person sich wünscht. Ich sag's nochmal. Wenn du jemanden deine Liebe zeigen möchtest, dann kommt es nicht darauf an, was du gerne magst, sondern in allererster Linie, was die andere Person gerne mag. Beispiel. Ich liebe Sport. Stell dir vor, ich gehe zu meiner Ines und sage, Liebling, weil ich dich so sehr liebe, ich habe ein 2-Stunden-Workout für uns vorbereitet. Wir machen jetzt ein Sprinttraining, danach machen wir einen Kraftzirkel, dann machen wir noch eine Intervalleinheit am Samstag. Und dann liegen wir uns verschwitzt in den Armen und gönnen uns einen Proteinshake. Weil ich dich liebe. Weil ich Sport liebe. Weißt du, was Ines davon halten würde? Das wäre die Höchststrafe für sie. Wir sind jetzt bald 10 Jahre zusammen. Und ich glaube, du kannst an einer Hand abzählen, wie oft wir gemeinsam Sport gemacht haben. Weil sie es nicht leiden kann, in mir zu trainieren. Es kommt nicht darauf an, was du gerne magst, wenn du jemand deine Liebe zeigen möchtest, sondern was der andere gerne mag. Wollt ihr noch ein Beispiel hören, so aus dem Nähkästchen? Ja. Wir wollen unsere Liebe in Tat und Wahrheit zeigen. Und ich mach gerne Musik und ich habe jedes Mal ein Lied geschrieben. Als sie in Afrika war für 10 Monate. Ich habe ein Lied geschrieben und jetzt pass auf. Ich habe dieses Lied, Marv hat mich dabei unterstützt. Wir haben dazu ein Musikvideo gedreht. Und haben dieses Musikvideo auf DVD gebrannt. Also du hörst es schon ein paar Tage her. Und ich habe sogar ein DVD-Cover designt. Und habe ihr diese Musik-DVD nach Afrika geschickt. Und ich habe gedacht, ey, das wird der absolute Kracher. Und sie fand es ganz nett. Aber die Reaktion war nicht so enthusiastisch, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Und ich habe mir so gedacht, schade um diese vielen Stunden an Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Und jetzt nach ein paar Jahren weiß ich, wenn ich nach Hause komme und ich bin einigermaßen pünktlich, wenn ich ihr Blumen mitbringe, wenn ich vielleicht einen Cappuccino mache und ich vielleicht sogar ein Stückchen Schokolade dabei habe und wir uns auf die Couch setzen und mein Handy in einem anderen Raum liegt und sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit hat, dann zerschmilzt sie wie Wachs. Du musst einfach wissen, worauf der andere anspricht. Oder? So, wenn wir unsere Liebe zeigen wollen, dann musst du wissen, was dem anderen gefällt. Frag mal Kai und Abel. Die können dir nicht. Kennt ihr alle die Geschichte? So, der eine, Abel bringt Gott ein Opfer und so das Beste von seiner Herde, so ein Lammkotelett mit viel Fett für die Erstgeburt. Und der andere, Kain, bringt einen Gemüseteller. Und beide meinen es irgendwie gut, aber ein Opfer wird von Gott verworfen und das andere wird angenommen. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wenn es darum geht, Gott zu lieben, wir lieben Gott, dann ist es das Schlauste, was wir tun können, herauszufinden, was Gott am liebsten hat. Oder? Nicht nur, was ich gerne mag, sondern was Gott am liebsten hat. Wie wir unsere Liebe in wohlgefälliger Weise zum Ausdruck bringen können. Und die Bibel ist voll von Hinweisen. Wir müssen sie einfach nur lesen. Ich glaube, eine Sache, die Gott liebt, ist Anbetung. Und deswegen noch mal zwei Sätze zum Lobpreis. Wenn wir hier stehen und gemeinsam anbeten, dann machen wir keine christliche Karaoke-Veranstaltung. Musik ist nur das Gefäß, das den Lobpreis transportiert. Aber wir sind hier, um gemeinsam anzubeten. Das, was Ruth eben gemacht hat, auch mal mutig zu sein, auch wenn man nicht gerne vor anderen Leuten redet, aber weil Gott die Ehre bekommen soll, das ist Anbetung, das freut Gott. Wenn wir sein Wort studieren, du kannst entscheiden, ob du es einfach nur studierst, um mehr Informationen zu bekommen, oder ob du studierst, um Gott zu ehren. Du kannst Liebe zu Gott durchs Bibellesen austrainieren, durch Zeit, die du mit Gott verbringst. Aber heute will ich dir von der einen Sache sagen, die Gottes Herz zum Schmelzen bringt. Wollt ihr sie hören? Die eine Sache, über die sich Gott am allermeisten freut. So, wenn du dieses Geheimnis kennst, dann weißt du, wie du das Herz Gottes zum Schmelzen bringen kannst. Das ist jetzt der dramaturgische Höhepunkt der Predigt. Seid ihr bereit? Falls ihr es nicht gemerkt habt, deswegen sage ich es jetzt so. 1. Johannes 5, Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Warum klatscht keiner? Pass auf. So. 1. Johannes 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch sein Gebot nicht, der ist ein Lügner, ein solcher ist die Wahrheit nicht, der aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Okay, das schreibt jetzt der Apostel Johannes. Aber was sagt Jesus dazu, oder? Johannes 14, Vers 21. Jesus sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Aber was sagt das Alte Testament dazu? 2. Mose 20, Vers 6. Da sagt Gott selbst, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Okay, dann vielleicht mal Josua. Josua 22, Vers 5. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Will jemand noch einen Prophet hören? 1. Samuel 15, Vers 22. Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Rindern. Und heutzutage soll in jeder Predigt ja noch ein Zitat von einer berühmten Persönlichkeit sein. Einfach um so alle Leute abzuholen. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Du kannst Kenne mal die nächste Folie machen. Von Jesus. Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Die Sache, die das Herz Gottes zum Schmelzen bringt, ist, dass wir ihm gehorsam sind. Und vielleicht trifft es dich sehr, weil du weißt, dass du gut bist, in nette Dinge zu Gott sagen, aber Gehorsam ist nicht dein Spezialgebiet. Und vielleicht trifft es dich auch überhaupt nicht. Du sitzt dir hier und denkst dir, ja, mach ich doch von meiner Jugend an. Kennt ihr die Geschichte vom reichen Jüngling? Da kennt ihr auch die Antwort, die Jesus darauf hatte. Lass uns mal praktisch werden. Was bedeutet es, Gebote zu halten? So, das ist so irgendwie so theoretisch, oder? Lass uns mal praktisch werden. Was bedeutet das heute? Ich meine, wir lieben Gott, indem wir seine Gebote halten. Und wir drücken unsere Liebe Gott gegenüber ja nicht nur dadurch aus, dass wir diese Woche noch keinen getötet haben, oder? So, du sollst nicht töten, sagt die Bibel. Ich habe diese Woche noch keinen getötet. Siehst du, Gott, ich liebe dich. In manchen Wochen ist es leicht zu erfüllen und in manchen Wochen ist es schwieriger. Aber lass uns mal so ein bisschen in den Alltag gehen. Wenn du andere höher achtest als dich selbst, dann drückst du dadurch deine Liebe zu Gott aus. Weil es steht in seinem Wort. Wenn du andere ermutigst und für sie betest, dann drückst du dadurch deine Liebe zu Gott aus. Weil es steht in seinem Wort. Wenn du nicht schlecht über die Obrigkeiten deines Landes redest, ouch, drückst du dadurch die Liebe zu Gott aus. Weil es steht in seinem Wort. Wenn jedes Ja, was aus deinem Mund kommt, auch wirklich ein Ja ist und dein Wort zuverlässig ist, egal ob du mit deinem Kind, mit dem Busfahrer, mit dem Ehepartner oder vor Gericht stehst, dann drückst du dadurch deine Liebe zu Gott aus. Wenn du die Aufträge ausführst, um die Gott dich bittet, drückst du dadurch deine Liebe zu Gott aus. Auch wenn du in deiner Steuererklärung korrekt angehört hast. Mist, oder? Wenn eine Predigt für den Alltag ist. Du drückst deine Liebe zu Gott dadurch aus, dass wenn du in einem Hotel gehst und die Handtücher nicht mitgehen lässt, weil du hast nur fürs Zimmer bezahlt und nicht für die Handtücher. Und wenn du zu Hause Hotelhandtücher hast, dann bring sie wieder zurück. Du drückst deine Liebe zu Gott dadurch aus, dass du mit deinem Partner schläfst, wenn ihr verheiratet seid. Und nicht vorher. Du drückst deine Liebe zu Gott dadurch aus, wenn du andere Männer und Frauen gedanklich nicht ausziehst. Braucht jemand noch mehr Beispiele? Oder ist gut für heute? Ich glaube, ich habe es verstanden. Das ist sichtbare Liebe. Nicht nur durch Worte, sondern durch Taten. Und Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Die Bibel ist so relevant, so alltagsrelevant. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche so viel Gnade von Gott. Bei mir besonders im Bereich meiner Gedanken und im Straßenverkehr. Ey, weil wenn wir die Obrigkeit unseres Landes ehren sollen, dann heißt es, dass wir uns an Gesetze halten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich brauche Gnade von Gott. Lass uns noch am Ende noch ganz kurz ein bisschen über Gebote sprechen. Weil ich glaube, dass wir manchmal falsch konditioniert sind, was Gebote Gottes sind. Bitte, Kevin, zeig mal dieses erste Bild. Das mit der Autobahn. Ich glaube, dass viele Christen meinen, dass das Gebote Gottes sind. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung, dieses Schild, das hässlichste Schild überhaupt, Überholverbot. So, Gebote Gottes schränken uns ein, sie sorgen dafür, dass wir langsam unterwegs sind, dass es irgendwie langweilig ist, dass wir die ganze Zeit diesen LKW da von hinten sehen müssen. Jetzt darfst du das nächste machen. Achtung. Das sind nicht die Gebote Gottes. Wisst ihr, was die Gebote Gottes sind? Ne, in die andere Richtung. So, das sind die Gebote Gottes. Das ist übrigens mein Lieblingsschild. Ihr Lieben, die Gebote Gottes sind keine Geschwindigkeitsbegrenzung, die uns das Leben schwer machen. Die Gebote Gottes sind nicht dazu da, um unsere Freiheit einzuschränken, sondern um uns in Freiheit zu bringen. Deswegen lasst uns die Gebote Gottes lieber als Leitplanken verstehen, zwischen denen wir uns bewegen dürfen. Nicht, dass wir langsamer fahren, sondern dass wir keine Unfälle bauen. Die Gebote Gottes sind nicht dazu da, um dir das Leben schwer zu machen, sondern um dir Leben zu bringen. Darum sollt ihr meine Satzung, meine Rechtsbestimmung halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie ein langweiliges Leben führen. Wird durch sie weltfremd sein. Wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Die Gebote Gottes sind dazu da, um dich in Freiheit zu bringen. Er ist nicht der Verkehrsminister, der da oben steht und dir sagt, was du tun und lassen darfst, um dich irgendwie zu ärgern oder um irgendwelche Vorgaben einzuhalten oder um eine politische Agenda durchzubekommen. Sondern er ist dein liebevoller Vater, der dein Bestes möchte. Und wenn meine Taya sitzt 2,5 und sie ist so in dieser Warum-Phase und will immer so ihr eigenes Ding machen und will ohne Jacke rausgehen und geht strümpfig raus und so. Und sie macht es, weil sie denkt, dass sie schlau ist. Und ich denke mir so, wenn du auf mich hören würdest, wenn du auf mich hörst, dann geht es dir gut. Ich will, dass du deine Jacke anziehst, nicht weil ich dich ärgern will, sondern weil ich will, dass du gesund bleibst. Ich will, dass du deine Schuhe anziehst und nicht bei 15 Grad oder im Schatten noch weniger, wie so wie es gestern war, sorglich draußen rumrennst, sondern ich will, dass du keine Halsschmerzen bekommst, dass es dir gut geht. Ich will nicht, dass du diese Pflanze hier isst, weil ich dir das Leben schwer machen möchte oder weil ich dich ärgern möchte, sondern weil ich weiß, dass wenn du diese Pflanze isst, du Bauchweh bekommen wirst. Wir sind manchmal so mit Gott unterwegs, dass wir meinen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir wissen es besser. Wir wissen noch besser, was uns gut tut. Gott ist der liebevolle Vater, der so gut mit dir meint. Und seine Satzung, seine Gebote sind dazu da, um uns Leben zu geben. Und manchmal sehen wir halt einfach nur bis morgen oder übermorgen und denken uns, das können wir jetzt nicht einhalten. Aber er ist doch der Vater, der so viel weiter sieht. Wir lieben Gott. Ich darf das Team nach vorne bitten. Und wir werden gleich auch noch eine Zeit der Anbetung geben. Ich möchte uns einfach noch ganz kurz vor Augen führen, wen wir lieben. Wir lieben Gott sind die drei Punkte. Wir haben darüber gesprochen, wir sind Gottes Familie, wir haben über Liebe gesprochen. Lass uns am Ende noch ein bisschen über Gott reden. Wisst ihr, wie Jesus seine Liebe uns gegenüber ausgedrückt hat? Das finde ich krass, wir haben gerade ja viel über Gehorsam gesprochen. In Philipper 2, Vers 8 heißt es, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus selbst hat seine Liebe dem Vater gegenüber dadurch ausgedrückt, dass er gehorsam war. Krass, oder? Dem Vater durch Gehorsam und dir dadurch, dass er sich selbst für dich gegeben hat. Und vielleicht bist du heute hier und du stellst dir die Frage, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Bei dem, was in meinem Leben alles passiert, meinst du es wirklich gut mit mir? Und vielleicht bist du hier und du brauchst einen Liebesbeweis von Gott. Und ich möchte dich heute Morgen an Folgendes erinnern. Er ist der Gott, der dich erdacht hat und der dich gebildet hat im Schoß deiner Mutter. Der dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Er ist der Gott, der Luft durch deine Lungen strömen lässt. Er ist der Gott, der dich versorgt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du zu essen hast, dass du ein bequemes Bett hast, dass du eine Wohnung hast, in der du lebst, dass du Kleidung in deinem Körper hast. Offensichtlich. Er ist der Gott, der ständig zählt, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Nicht, weil ihm langweilig ist, sondern weil er sich so sehr für dich interessiert. Bei manchen hat er mehr zu tun, bei anderen weniger. Und diese Zahl ändert sich übrigens alle paar Sekunden. Er ist der Gott, der alle Tage deines Lebens in seinem Buch aufgeschrieben hat. Er ist der Gott, der gute Gedanken über dich hat. Gedanken des Friedens und der Hoffnung. Und Jesus selbst drückt seine Liebe dir gegenüber nicht nur in freundlichen Worten aus, sondern seine Liebe wird praktisch. Seine Liebe wird zum Anfassen. Seine Liebe zeigt sich, nimmt den Höhepunkt, gipfelt darin, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, wo du hättest hängen sollen. Nicht nur als nettes Vorbild, sondern um deinen Platz einzunehmen. Und diesen Liebesbeweis, dieser größte Liebesbeweis, den dieser Planet jemals gesehen hat, hat er zu einem Zeitpunkt getan, als du von ihm noch gar nichts wissen wolltest. Das finde ich ein krasser Gedanke. So für jemanden zu sterben, wo man weiß, der liebt einen sehr und okay, aber Jesus ist für dich gestorben, als du von ihm noch gar nichts wissen wolltest. Zu einem Zeitpunkt, wo du ihn noch gar nicht kanntest. Er ist der Gott, der dich unfassbar liebt. Und der nicht nur blabbert, sondern dessen Liebe sichtbar wird. Ich habe zum Ende noch einen letzten Bibelvers, der mich die Woche sehr getroffen hat. Johannes 15, Verse 13 bis 14. Da sagt Jesus: Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Auch da wieder der Gehorsam. Und wisst ihr, ich hatte die Woche so einen Moment, wo ich glaube, dass ich diesen Vers zum ersten Mal ansatzweise verstanden habe. Ich habe es immer so auf Jesus gemünzt. Jesus hat ja seine Liebe dadurch gezeigt, dass er sich selbst gab für seine Freunde. Aber Jesus hat sich nicht nur für seine Freunde gegeben, sondern für uns, als wir noch Sünder waren. Ich glaube, da steckt ein Geheimnis drin für alle, die sagen, Jesus, ich will dein Freund sein. Ich will nicht nur, dass du mein Freund bist, sondern ich will dein Freund sein. Ich will Herzensfreundschaft mit dir. Hier steht ein Schlüssel drin, wie wir die größte Liebe Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen können. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Versteht ihr? Es geht in beide Richtungen. Jesus ist der, der es vorgelebt hat. Und wir sind die, die unsere Liebe zu Gott darin gipfeln lassen können. Dass wir unser Leben für ihn hingeben. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Wir wollen noch zusammen beten. Und zuallererst möchte ich uns einladen, dass wir in eine Zeit der Stille gehen, wo du einfach persönlich mit Gott reden kannst. Wenn du vielleicht hier bist und sagst, Jesus, ich singe dir immer wieder nette Lieder, aber ich weiß, mein Leben richtet sich nicht nach deinem Gebot. Und du es aber künftig möchtest, dann darfst du ihm um Vergebung bitten, persönliche Gespräche. Still werden und einfach persönlich mit ihm zu sprechen. guter Vater. Ich danke dir so sehr, dass du unser Bestes, möchtest und uns voll Wohlwollen anschaust. Und du bist der Gott, der uns zuerst geliebt hat und der uns vorliebt, wie man liebt. Ich danke dir, Jesus, für deinen wundervollen Charakter. Und ich danke dir, dass ich deine Liebe nicht nur in Worten erschöpft hat, sondern dass du die selbst gegeben hast. Ich preise dich dafür, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist und dass dein Blut unsere Herzen reinwäscht. Danke, dass wir Zugang zu dir haben, weil du die Schuld, die uns von dir trennt, niedergerissen und in der Tiefe des Meeres versenkt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch verstanden bist und nicht im Grabe geblieben bist. Ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment zu Rechten des Vaters sitzt, hochgekrönt als der König der Könige und der Herr der Herrscher. Und Jesus, wenn wir uns vor Augen führen, was du für uns getan hast, was könnten wir anderes tun, als uns vor dir zu beugen? Als zu sagen, Jesus, hier ist mein Herz. Wasch es rein und nimm es hin. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns, wenn wir vielleicht hier stehen und uns das Ganze überhaupt nicht berührt, ich bitte dich, dass du neue Leidenschaft in unser Herz legst. Wir haben gehört von der Andrea Breu, dass Liebe eine Fähigkeit ist, die trainiert werden kann. Und ich bitte dich, dass du die Liebe in uns zum Wachsen bringst. Und ganz ehrlich, Jesus, daran siehst du, wie abhängig wir von dir sind. Selbst um dich zu lieben, brauchen wir deine Hilfe. Und dein Wort sagt, den Demütigen gibst du Gnade. Und deswegen bitten wir dich, Herr, bitte hilf uns. Wir brauchen dich, wir können es nicht ohne dich. Deine Gebote aus eigener Kraft zu halten, ist unmöglich. Geist Gottes, wir brauchen deine Kraft. Ich möchte dich einladen, dass du Gott eine Frage stellst. Vielleicht hast du Gott noch nie eine Frage gestellt. Ich möchte dich einladen, dass du ihm die Frage stellst, wenn du magst. Gott, wie kann ich dir meine Liebe ganz praktisch zeigen? Oder in anderen Worten, Gott, wo möchtest du, dass ich gehorsam bin? Ich glaube, dass der Heilige Geist reden wird, dass er dir mit Sicherheit eine Sache aufs Herz legen wird. Und ich möchte dich einladen, dass es nicht beim Blabbern bleibt, sondern dass du es umsetzt. Unser Gott ist der, der Wollen und Vollbringen schenkt.